Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und willkommen zum Zip FM, heute am Donnerstag, den 17. November 2011. Heute wurde das Zip FM zusammengestellt und moderiert vom Bermudafunk, dem freien Radio für Mannheim und Heidelberg. Im heutigen Zip wenden wir uns den folgenden Themen zu. Unterbringung von Abschiebehäftlingen. Die Unterbringung von Abschiebehäftlingen in Justizvollzugsanstalten zusammen mit Strafgefangenen ist nach einem Urteil des Landgerichts Leipzig rechtswidrig. Soziale Proteste in Portugal. Neben Griechenland und Spanien gilt auch Portugal als ein Sorgenkind der EU. Ob und wie sich die portugiesische Bevölkerung gegen die rigide Sparpolitik wehrt, berichtet Ismael Copeli aus Portugal. Neuer Präsident in Guatemala. Am 6. November wurde in Guatemala das dritte Mal seit Ende des Bürgerkrieges ein neuer Präsident gewählt. Der neue Präsident Otto Pérez Molina war als ranghoher Militär im Bürgerkrieg wahrscheinlich an Massakern beteiligt. Vorige Woche hat das Landgericht Leipzig beschlossen, dass die Inhaftierung von Abschiebehäftlingen zusammen mit Straf- und Untersuchungshäftlingen gegen EU-Recht verstößt. Nicht nur Sachsen, auch andere Bundesländer halten sich in dieser Hinsicht nicht an die Rückführungsrichtlinien. Was mit Flüchtlingen in den Gefängnissen passiert, davon erfahren wir nur wenig. Die antirassistische Initiative hat auf ihrer Website veröffentlicht, dass sich im Jahr 2010 über 20 Menschen in Abschiebehaft selbst verletzten oder sich umbringen wollten. Radio Korax Halle sprach mit Marei Pelzer, sie ist rechtspolitische Referentin von Pro Asyl.
Ja, also zur Erläuterung, das ist eine EU-Richtlinie, die in Deutschland umgesetzt werden muss. Das ist bisher nicht geschehen. Der Gesetzgeber ist gerade dabei, diese Richtlinie umzusetzen. Aber in dem jetzt hier entscheidenden Punkt plant die Bundesregierung gerade nicht, diese Richtlinie korrekt umzusetzen. Denn die besagt, dass Leute, die abgeschoben werden sollen, nicht in JVAs, Justizvollzugsanstalten, inhaftiert werden sollen, wenn andere spezielle Hafteinrichtungen für Abschiebehäftlinge vorhanden sind in einem Mitgliedstaat. Also das ist einmal eine Regelung. Und dann sagt diese Richtlinie, noch keinesfalls dürfen Abschiebehäftlinge zusammen mit Strafgefangenen inhaftiert werden. Und da hat jetzt das Landgericht Leipzig in dem einen Fall hier gesagt, das ist geschehen. Also der Häftling wurde inhaftiert zusammen in einer Zelle mit Strafhäftlingen. Das lässt die Richtlinie nicht zu und deswegen war dies rechtswidrig.
Das ist dann auch erst bei der Verhandlung rausgekommen oder wie muss ich mir jetzt so einen Prozess vorstellen?
Ja, also da hat sich der Betreffende mit seinem Anwalt beschwert gegen die Abschiebungshaft insgesamt. Er hat sich auch beschwert gegen die drohende Abschiebung nach Tunesien. Er ist jetzt mit allen Punkten nicht durchgekommen, aber das Gericht hat dann geschaut, also die Vollzugsbedingungen, stimmen die mit Europarecht überein und kam dann, wie gesagt, zu dem Ergebnis, dass hier ein Verstoß gegen die Richtlinie vorliegt. Dass hier der Betreffende in dem Punkt sich durchsetzen konnte, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt üblich oder normal. Da braucht man schon Anwälte an seiner Seite. Und da Abschiebehäftlinge oft isoliert in den Gefängnissen sitzen, oft nur wenig Anrufe tätigen dürfen, wenig Kontakt zur Außenwelt haben, sind solche positiven Entscheidungen oftmals gar nicht möglich.
Vielleicht müssen wir das noch mal ein bisschen genauer erklären, weil sehr viele Informationen über Asylbewerber, über ja Menschen, die in Abschiebehaft leben, gibt es nicht. Also wie ist denn der Weg eines Flüchtlings, wenn er inhaftiert wird? Was passiert mit den Menschen? Was kann er oder sie erwarten? Unter welchen Bedingungen?
Ja, also es ist natürlich jetzt erstmal die Ausgangssituation, dass der Betreffende im Asylverfahren, in ausländerrechtlichen Verfahren abgelehnt worden ist, damit ausreisepflichtig ist. Und dann, wenn die Ausländerbehörde davon ausgeht, dass der Betreffende sich seiner Abschiebung entziehen könnte, dann beantragt sie Abschiebehaft. Die Betroffenen werden oft sehr überraschend festgenommen, unter Umständen nachts aus den Betten geholt, abgeholt und dann in die Abschiebehaftanstalt gebracht.
Das bedeutet auch, sie sind, also das sind keine straffälligen Leute, es ist einfach ein Verfahren abschlägig beschieden worden und das ist jetzt der Grund, dass sie in Haft genommen werden.
Genau. Also sie haben selber gar keine strafrechtliche Verfehlung begangen, in keiner Weise. Es ist für die Betroffenen deswegen auch sehr schwer zu verstehen überhaupt, warum sie plötzlich in einem Gefängnis sich befinden. Das ist doch schwer vermittelbar, zumal es in anderen europäischen Ländern in der Art und Weise so nicht praktiziert wird. Ja, und der einzige Punkt ist, dass sie ausreisepflichtig sind, Deutschland verlassen müssen und dass die Behörden dann annehmen, dass der Betreffende sich dem nicht beugen wird. Also sowas wie Fluchtgefahr wird dann auch noch angenommen. Aber das ist halt sehr häufig, wird das als gegeben angenommen und damit dann sehr schnell auch Abschiebehaft angeordnet.
Nun ist nach EU-Richtlinie oder muss nach EU-Richtlinie die Inhaftierung für Flüchtlinge anders gestaltet sein als bei Straffälligen. Ihnen sind Fälle bekannt, dass dem offensichtlich nicht immer so ist. Aber vielleicht nochmal gefragt, welche Gefahren bestehen denn für Flüchtlinge, wenn sie jetzt mit Straffälligen zusammen inhaftiert werden?
Ja, das ist erstmal ein Rechtsanspruch, der nach Europarecht besteht. Es ist natürlich so, dass die Inhaftierung zusammen mit Strafgefangenen dazu führt, dass all die Restriktionen den Strafgefangenen oder auch Untersuchungshäftlingen unterliegen, dann auch für die Abschiebehäftlinge gelten. Also seltene Besuchsmöglichkeiten, sehr starre, strikte Tagesabläufe, der Verbleib in den Zellen, statt sich frei quasi in dem Gebäude bewegen zu können. Also da gibt es unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit und der Sanktionen bei Straffälligen einfach viele Einschränkungen, für die es jetzt bei den Abschiebehäftlingen überhaupt keinen Grund gibt. Also da wird es wirklich, das ist eher sowas wie eine Zivilhaft, wenn man denn schon sowas macht. Also Pro Asyl positioniert sich ja generell sehr, sehr ablehnend gegenüber dieser Form von Abschiebehaft. Aber wenn man es schon macht, dann müsste man es eigentlich sehr frei, zumindest innerhalb der Mauern gestalten und die Leute nicht unter denselben restriktiven Bedingungen wie Strafgefangenen inhaftieren.
Das bedeutet aber jetzt nicht, dass es für Flüchtlinge, für Abschiebehäftlinge jetzt extra Gebäude oder Einrichtungen braucht.
Das fordern wir durchaus.
Ja?
Also auch aufgrund der europäischen Richtlinie, die ja besagt, nicht nur, dass die Abschiebehäftlinge nicht in einer Zelle mit Strafgefangenen inhaftiert werden sollen, sondern sie geht noch darüber hinaus und sagt, wenn in einem Mitgliedstaat der EU spezielle Hafteinrichtungen vorgesehen sind, dann muss der Vollzug der Abschiebehaft auch dort erfolgen. Und da nimmt die Bundesregierung jetzt die Position ein, dass wenn in einem einzelnen Bundesland spezielle Einrichtungen vorgesehen sind, dann keine Strafhaft. Aber da sagen wir, die Richtlinie ist ganz eindeutig und bezieht sich nicht auf einzelne Bundesländer, sondern auf Deutschland insgesamt. Und da haben wir spezielle Einrichtungen und deswegen sagen wir, rechtlich ist das der Vollzug der Abschiebehaft in Strafvollzugsanstalten generell nicht mehr erlaubt.
Geht es um die südlichen Staaten der Eurozone? Sparprogramme und soziale Kämpfe stehen meist Griechenland und Spanien im Fokus der Medien. Portugal wird auch in einem Atemzug mit den Sorgenkindern der EU genannt. Sorgen bereiten, wie auch in den anderen Staaten auch, besonders die hohen Staatsschulden. Allerdings gibt es auch Hoffnung, da vor allem in außerparlamentarischen Kreisen der Widerstand gegen die Politik von Sachzwang und Sparwahn wächst. Ein Interview mit Ismael Copeli. Er ist Politikwissenschaftler und Aktivist in Portugal. Das Interview führte Rosa von Radio Dreieckland Freiburg. Zunächst berichtet Ismael über die aktuelle Situation.
Das ist eine Stadt mit etwa 400.000 Einwohnern, waren 20.000 Menschen auf der Straße. Ich glaube, in Deutschland waren es etwa 40.000 in ganz Deutschland. Insofern sind es eigentlich Zahlen, wo eine Berichterstattung sich lohnen würde. Dabei muss man auch dann sehen, dass die Proteste am 15. Oktober hier in Portugal, aber auch in Spanien jetzt keine einmalige Aktion waren, sondern eigentlich eingebunden sind in eine ganze Reihe von Protesten, von Aktionen. Wenn man nochmal ein bisschen kurz zurückschaut, es gab ja im März in Portugal relativ massive Massenproteste gegen die Sparpläne der Regierung. Und danach gab es eigentlich immer wieder kleinere Aktionen, Proteste, zum Beispiel gegen Preissteigerungen im Nahverkehr, gegen Schließung von Postfilialen und ähnliches. Dann kamen die Wahlen im Juni, wo dann die Konservativen die Wahlen gewonnen haben, was eigentlich gar nicht so zusammenpasst mit der sozial unzufriedenen Stimmung, mit den ganzen Protesten. Also man muss da vielleicht sehen, dass das auch in Portugal doch eine große Anzahl von Menschen gibt, die sich entweder einschüchtern lassen von den Drohungen der EWF und EU, dass falls sie nicht die richtigen Sparmaßnahmen durchführen, dass das keine Kredite gibt. Und vielleicht auch zum Teil auch durch die neoliberale Ideologie nicht mehr so richtig wissen, warum sie protestieren sollten. Jedenfalls gab es sozusagen über den ganzen Sommer hin eher so eine ruhigere Phase, wenig Proteste oder kleinere Proteste eher. Aber das war dann spätestens im Oktober wieder vorbei. Also es gab Anfang Oktober in Lissabon und Porto relativ große Demonstrationen der Gewerkschaften mit maximal 150.000 Menschen. Anschließend danach haben die Gewerkschaften beschlossen, dass sie für Ende Oktober eine Aktionswoche umsetzen werden. Und dann kamen die Proteste am 15. Oktober. Und diese Proteste sind eigentlich organisiert von den gleichen Gruppen, Akteuren und Strukturen, die auch schon damals die Proteste im März organisiert haben. Also es gibt sozusagen eine sehr lange Kontinuität von Akteuren, die über einen langen Zeitraum immer wieder kleinere Aktionen organisiert haben und die jetzt inzwischen eine Erfahrung gesammelt haben, wie man soziale Proteste unterstützen kann.
Und wer sind die Akteure?
Also wenn man das anschaut, fällt eigentlich in zwei Spektren. Also wenn diese ganzen Demonstrationen der Gewerkschaften, das kommt eigentlich eher aus einem relativ orthodoxen linken Spektrum. Also es gibt die Kommunistische Partei Portugals, ist da relativ stark. Und auch der größte Gewerkschaftsverband in Portugal steht der Kommunistischen Partei nahe. Das ist vielleicht aus Deutschland ein bisschen ungewohnt. Und das ist das eine Spektrum. Und dann gibt es eher einen undogmatischen, eher anarchistischen Spektrum. Das sind die sowohl bei den Protesten im März relativ aktiv waren, als auch jetzt relativ sichtbar waren an den Protesten am 15. Oktober. Also das geht eigentlich von linken Aktivisten, die sich in den linken Parteien bewegen, aber damit mit der Parteipolitik nicht so zufrieden sind, bis hin zu Anarchistinnen und Anarchisten. Das ist so ein bisschen ein anderes Spektrum, wo aber auch viele bisher unpolitische, unorganisierte Menschen sich da drin bewegen und wiederfinden. Also das ist jetzt keine Sache von zwei, drei Organisationen, sondern da sind auch viele dabei, die vielleicht bis März wenig Interesse hatten, überhaupt politisch aktiv zu sein.
Diese Leute, die bis März wenig Interesse hatten, politisch aktiv zu sein,
ja.
Was sind das für Gruppen? Also ich finde, oft wird gerade im Hinblick auf Spanien manchmal lapidar behauptet, das sind arbeitslose Jugendliche, oft Akademikerinnen. Und meiner Meinung nach ist dieses Adjektiv jugendlich dann auch ein bisschen abwertend. Naja, die können ja noch rebellieren. Also wenn du jetzt sagst, in Porto waren 20.000 Menschen auf der Straße, wer ist dann da dabei, sich zu politisieren?
Also Studenten und Schüler ist sicherlich eine Gruppe, die auch relativ wichtig ist, auch um die ganze Mobilisierung zu befördern. Aber es sind auch viele Rentner beteiligt, viele Lehrer, Lehrerinnen. Das geht auch bis hin zu Menschen, die in Hochschulen arbeiten, aber auch ganz normale, einfache arbeitende Menschen. Also der Jugendlabel passt da nicht ganz drauf. Also wenn man es vielleicht irgendwie aufteilen wollen würde, könnte man schon sagen, dass ungefähr die Hälfte unter 30 ist. Aber die andere Hälfte nehme ich dann doch dann drüber. Das ist schon ein recht breites Spektrum an Menschen, die sich auch gegen unterschiedliche Sachen wenden. Also wenn es einigen darum geht, dass sie arbeitslos sind, geht es anderen darum, dass ihre Löhne gekürzt werden, dass ihre Renten gekürzt werden und so weiter. Also das ist, also sozusagen dieser Label arbeitsloser Jugendlicher deckt da nur eine Minderheit.
Nun hängt ja auch über Portugal, zumindest wird das oft noch so im Nebensatz erwähnt, weil gerade sind ja die Lieblingsklienten, sage ich mal, von IWF und EU sind der Griechenland und bald Spanien, jetzt gerade Italien.
Ja.
Aber da hängt natürlich auch dieses drohende Damoklesschwert von man muss sparen. Gibt es auch Akteure, die zum Beispiel, wie im Fall von Argentinien vor 10 Jahren, sagen, nee, wir wollen das gar nicht mehr zahlen, que se vayan todos, wir haben keinen Bock mehr auf das Ganze. Gibt es diese Forderung auch oder ist das, weiß man noch nicht so richtig, wie man im Falle das Portugal in einer ähnlichen Situation bald steckt wie Griechenland, wie man da konkret darauf auch reagieren soll?
Ähnliche Forderungen gibt es durchaus. Es gibt auch relativ weitergehende Forderungen. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, egal was man davon politisch ist, meistens halten soll, die Kommunistische Partei fordert, dass Portugal raus soll aus EU und ähnlichen Strukturen, also auch aus NATO und also auch raus aus dem Euroraum. Es gibt schon diese Überlegungen, dass man auch Schulden schauen soll, ob man diese Schulden wirklich zurückzahlt und ob diese Schulden legitim sind. Allerdings, man muss das sehr, sehr deutlich sagen, für die Bevölkerungsmehrheit scheint es keine Option zu sein, die man wählen würde oder die man sich traut zu wählen. Also wenn man sich die Wahlen im Juni anschaut, zumindest auf dieser Ebene haben eigentlich die Mehrheit der Menschen ihre Stimme gegeben an Parteien, die sowohl diese Schulden zurückzahlen wollen, als auch bereit sind, die Maßnahmen der EU 1:1 umzusetzen. Also die gerade regierende Koalition aus Konservativen und Rechtspopulisten setzt eigentlich diesen ganzen Spar- und Kürzungsmaßnahmen relativ 1:1 um. Insofern kann man sagen, es gibt diese Überlegung, es gibt Akteure, die sich diese relativ weitgehende Forderung stellen. Zumindest bei Wahlen scheint das noch nicht die Mehrheit zu überzeugen.
Ja. Du hattest am Anfang erwähnt, die Gewerkschaften hatten für Ende Oktober eine Aktionswoche geplant. Hat die nun stattgefunden?
Die Aktionswoche hat stattgefunden. Das Problem ist halt oft bei den Gewerkschaftsaktionen, dass sie sehr hauptstadtzentriert sind. Es gab auch durchaus Aktionen in vielen anderen Städten, aber die Aktionen konzentrieren sich eigentlich eher auf die Hauptstadt und sind auch eher da sichtbar. Man muss jetzt halt nochmal schauen, was jetzt Ende November rumkommen wird. Da ist jetzt für den 24. November ist ein Generalstreik angesetzt, ebenfalls von der CGTP, also das ist die größte Gewerkschaft hier in Portugal. Und 2 Tage später, am 26., wird es wieder Massenproteste geben, wieder organisiert von der Bewegung, die sowohl die Märzproteste als auch die Proteste am 15. Oktober hier organisiert hat. Also da gibt es dann nochmal ein Wochenende, wo eventuell noch einiges passieren wird.
Erst 1996 endete in Guatemala ein Bürgerkrieg, der weit über 3 Jahrzehnte dauerte und Hunderttausende Menschen das Leben gekostet hat. Am 6. November wurde in Guatemala zum 3. Mal nach diesem Krieg ein neuer Präsident gewählt. Der Sieger heißt Otto Pérez Molina. Er war General und Chef des Militärgeheimdienstes. Über die Wahlen und deren Bedeutung für das heutige Guatemala, aber auch über die Rolle der Deutschen Friedrich-Naumann-Stiftung und Christian Lütz, heute Referatsleiter für Lateinamerika im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sprach Coloradio Dresden mit Katrin Zeiske. Sie ist freie Journalistin und war während der Wahlen als Beobachterin vor Ort. Zuerst wurde sie gefragt, wie das Wahlergebnis vom 6. November einzuschätzen sei.
Ja, das Ergebnis ist natürlich sehr traurig mit dem Ex-General und Ex-Militärgeheimdienstchef Otto Perez Molina an der Macht. Und das jetzt nur 16 Jahre nach dem Friedensabkommen. Also damit ist wieder jemand ganz oben in der Politik in Guatemala, der sehr viel zu tun hat anscheinend mit Verbrechen während des Krieges. Also besonders auch mit dem Genozid an der Maya-Bevölkerung.
Kannst du darauf noch mal ganz kurz eingehen für diejenigen, die darüber noch nicht so Bescheid wissen?
Genau, also Guatemala hat eine sehr bewegte Vergangenheit im letzten Jahrhundert gehabt. Es herrschten 36 Jahre lang Bürgerkrieg, also von 1960 bis 1996. Und dabei, ja, kann man sagen, ging es natürlich um Macht und besonders auch um die Landfrage in Guatemala. Also immer wieder um die Frage, wem gehört eigentlich das Land, und dabei natürlich auch besonders bezogen auf die indigene Bevölkerung, die in Guatemala weit über die Hälfte ausmacht und die halt schon mit der Kolonialzeit ins Hochland vertrieben wurde und bis heute eigentlich ja in Subsistenzwirtschaft ausharrt, während halt die großen fruchtbaren Täler meistens in der Hand von wenigen Großgrundbesitzern oder Agrarfabriken sind, die halt vor allen Dingen Zucker und Bananen für den Weltmarkt produzieren.
Nun ist jetzt also vor 8 Tagen jemand gewählt worden, der da erhebliche Aktie dran hat an diesen Zuständen. Wie kann man sowas erklären?
Also so ist es natürlich einmal von außen gesehen erstmal unerklärlich. Er ist natürlich einfach ein starker Mann, der halt seine Karriere seit Jahrzehnten betreibt, eben erstmal über das Militär und dann in die Politik gegangen ist. Und er war ja schon fast bei den letzten Wahlen Präsident geworden, und dann hat aber der Sozialdemokrat Alvaro Colom gesiegt. Und seitdem kann man halt sagen, dass Perez Molina eine sehr starke Opposition gefahren hat und auch die Medien weitestgehend in seiner Hand sind und natürlich zu seinen Gunsten berichtet haben. Und das hat man auch sehr im Wahlkampf gemerkt, dass die Medien ihn mit Sandhandschuhen angefasst haben und eigentlich kaum auf seine Bürgerkriegsvergangenheit eingegangen sind.
Da war die Rede von Drogengeldern, die da in den Wahlkampf geflossen sind?
Genau, das waren wohl insgesamt dann wirklich 100 Millionen Dollar gewesen, also wirklich gigantische Gelder. Und die beiden Spitzenkandidaten, also zum einen Otto Perez Molina und zum anderen der, ja, man muss fast ebenfalls sagen, ultrapopulistische rechte Kandidat Manuel Valdizón, die haben immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Gelder aus dem Familienbesitz kommen und dass es andere Spender gibt, die nicht genannt werden möchten, die aber keinerlei Interessen hätten, also keinerlei politische Interessen. Und das ist natürlich kaum zu glauben bei diesen immensen Geldbeträgen, und man muss eigentlich davon ausgehen, dass es auf jeden Fall die Drogenkartelle sind, die da ganz massiv mitgespielt haben und halt auf ihre politischen Pferde getippt haben.
Kannst du noch was zu Molinas Vergangenheit sagen? Es gibt ja schon die Versuche, ihm auch juristisch beizukommen für seine Vergangenheit.
Genau, also es gibt keine Beweise, die juristisch ausgewertet worden sind. Es gibt aber einfach jede Menge Geschichten und um Verbrechen, wo ganz viele Leute ihm eine Beteiligung nachsagen. Also zum einen sind das die brutalen Massaker in der Region, in der Gemeinde Nebach, wo Otto Perez Molina Anfang der 80er stationiert war als junger Offizier, worüber es auch sogar Videoaufnahmen gibt, die man in YouTube sehen kann. Und zum anderen ist das auch ein spezieller Fall, da geht es um das Verschwinden des Guerillakommandanten Efraim Bamaka. Und Bamakas Witwe, die eine US-amerikanische Anwältin ist, die hat jetzt im Juli diesen Jahres gemeinsam mit anderen Menschenrechtsanwälten in den USA ein Schreiben an die UNO verfasst und vorgelegt, an den Sonderbeauftragten für Folter, dass dieser sich nochmal mit diesem Fall auseinandersetzt. Und da scheint es wohl ganz klare Zusammenhänge mit Molina zu geben.
Darüber hinaus wird ihm als Militärgeheimdienstchef nach dem Krieg auch nachgesagt, dass er eng mit dem Verbrechen an Bischof Juan Gerardi zu tun hat. Und Juan Gerardi war eben die Person, die ja eigentlich den Grundstein gelegt hat für die Aufklärung der Bürgerkriegsvergangenheit. Also der in einem Bericht festgestellt hat, dass 93% der verübten Verbrechen von Militärs begangen wurden. Und auch der wurde eben kurz nach der Veröffentlichung dieses Berichts ermordet. Und damit soll halt auch Molina im Zusammenhang stehen.
Er hat aber auch ganz illustre Unterstützung in seinem Wahlkampfverfahren auch von deutscher Seite.
Genau, also was eigentlich politisch kaum nachzuvollziehen ist, dass die patriotische Partei von Otto Pérez Molina, die eben ganz klar auf Zero-Tolerance-Parolen setzt, also harte Hand und gegen Kriminalität vorgehen, die sind Mitglied von der Liberalen Internationalen. Und über diese finden sie halt auch Unterstützung bei anderen liberalen Parteien auf der Welt und so auch durch die Friedrich-Naumann-Stiftung, also der DP-nahen Stiftung von Deutschland. Diese haben Politiker im Vorwahlkampf unterstützt und wollten eigentlich auch Otto Pérez Molina, einen politischen Berater, zur Seite stellen. Und da sind ihnen allerdings einfach die spanischen Liberalen zuvorgekommen. Aber so ist natürlich einfach anzumerken, dass die Friedrich-Naumann-Stiftung da nicht wegen der Vergangenheit Pérez Molinas zurückgezogen hat, sondern einfach aus organisatorischen Gründen.
Diese Friedrich-Naumann-Stiftung in der Person Christian Lüth ist uns ja irgendwie schon bei dem Putsch in Honduras irgendwie über den Weg gelaufen. Jetzt ist dann der nächste, wo die sich so ganz gut ins Vernehmen setzen. Wie kann man sowas erklären? Wie kommt so eine FDP auf die Idee, ja, mit ganz schönen Hardlinern gemeinsame Sache zu machen? Welche Interessen, glaubst du, werden da versucht zu wahren?
Also die FDP steht ja der Privatwirtschaft sehr nahe und in Mittelamerika sind einfach die großen Männer aus der Privatwirtschaft, die halt Geld und Macht in der Hand haben, meist halt auch leider ziemlich verwickelt in Menschenrechtsverletzungen oder halt andere Geschichten. Und der bisherige Regionaldirektor Christian Lüth in Tegucigalpa, zuständig für ganz Zentralamerika, ist da auch sehr zielstrebig quasi auf die größten Schlechter in der Region zugegangen. Was sehr traurig ist, dass dieser Mann jetzt nicht mehr bei der Friedrich-Naumann-Stiftung ist, sondern wirklich von seinem Parteigenossen Dirk Niebel ins BMZ berufen wurde. Also das heißt, dass er jetzt im Referat für Lateinamerika zuständig ist für die Vergabe von Geldern und die Zusammenarbeit mit Institutionen in ganz Lateinamerika.
Soweit das ZIPFM für heute, Donnerstag, den 17. November 2011. Dieses ZIPFM wurde zusammengestellt und moderiert vom Bermudafunk, dem freien Radio für Mannheim, Heidelberg und die Region. Wer das ZIP noch einmal nachhören möchte oder auch einen der einzelnen Beiträge, der kann das im Netz tun, entweder unter zip-fm.net oder unter freie-radios.net. Hier findet ihr auch noch viele weitere Beiträge von freien Radios im deutschsprachigen Raum. Das nächste ZIPFM gibt es dann morgen, wie gewohnt, in eurem freien Radio oder im Netz. Morgen zusammengestellt und moderiert von der Radiokampagne Berlin. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen schönen Tag.